Also herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Spezialgast, auf den ich mich sehr lange schon freue, weil ich habe es vorhin schon im Eingangsgespräch gesagt, ich bin auch ein Fan. Und jetzt habe ich die Ehre und darf dich hier interviewen und das ist sehr, sehr toll. Also mein heutiger Gast, Almir Velagic, sehr erfolgreicher Gewichtheber in Deutschland. Wir kommen noch darauf hin, wann du angefangen hast. Ich habe nämlich deine Bio so ein bisschen gelesen. Wahnsinn. Also erstmal, hallo Almir.
Hallo, servus, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, wie gesagt, sehr heute, dich mit ein paar ganz allgemeinen Fragen zu bombardieren. Aber mich interessiert dann doch einiges, was so deine Karriere betrifft. Also vielleicht erzählst du mal kurz was zu deiner Person, wie alt du bist, was du so gemacht hast und wo wir hier gerade sind.
Ich bin 38 Jahre alt, bin gebürtig in Bosnien-Herzegowina, aus Bosnien-Herzegowina, bin dann 1992 nach Deutschland gezogen und habe dann auch 1992 mit Gewichtheben angefangen und ab 2001 gab es dann für mich die Möglichkeit, in die Sportfördergruppe zu kommen, also mein Hobby, Gewichtheben zum Beruf zu machen, über die Bundeswehr, und habe das dann auch gemacht, bin dann auch nach Leimen gezogen, zum Bundesleistungszentrum. Und hatte eine Karriere bis 2018 mit 3 Olympischen Spielen, mit Vize-Europameistertiteln, 5., 6. bei der Weltmeisterschaft und habe dann 2018 meine Karriere beendet.
Und man muss noch sagen, du bist nachträglich noch, wenn ich es richtig gelesen habe, Europameister geworden.
Nee, ich bin nicht Europameister geworden,
nee,
ich bin aber von Platz 4 auf Platz 3.
Genau.
Das war aber auch ein anderer Wettkampf. Also okay. Da, wo ich Silbermedaille geholt habe, das ist auch bei Silbermedaille geblieben.
Genau. Okay, also nachträglich, da kommt vielleicht später nochmal auf die Problematik im Sport ein, warum da manchmal sich noch was verschiebt.
Ja,
du hast gerade erzählt, du bist 1992 nach Deutschland gekommen, hast dann wahrscheinlich hier erst angefangen mit Gewichtheben.
Genau.
Wie kam das dazu?
Also, ich habe als Schüler in einer Klasse war eine Talentsichtung bei uns. Ein Lehrer, der Fitness betrieben hat bei diesem Verein, bei Athletikclub Kaufbeuren, der hat uns dann eingeladen, beziehungsweise die Trainer eingeladen zum Sportunterricht und bin dann über die Talentsichtung da reingerutscht. Und es hat mir Spaß gemacht, habe parallel noch Fußball gespielt. Also mit Fußball habe ich schon ein paar Monate vorher angefangen.
Ja.
Und Gewichtheben hat mir so Spaß gemacht und irgendwann hat sich das zeitlich auch überschnitten, so Wettkämpfe und mal Spiele am Wochenende und dann gab es im Fußball eine lange Sommerpause, im Gewichtheben gibt es nie Pause, man kann immer trainieren und habe dann Fußball dann komplett vergessen und habe mich für Gewichtheben dann entschieden, so mit 13, 14 Jahren, so war es dann und ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung und das hat mir Spaß gemacht und habe es dann weiter fortgesetzt.
Vielleicht eine ganz persönliche Sache noch. Ihr seid dann nach Deutschland gekommen, vermutlich Eltern mit Job oder sowas und wollten einfach ein besseres Leben. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, mein Vater war schon in den 70er Jahren nach Deutschland gezogen als Gastarbeiter und hat hier gearbeitet und die Familie hat in damals Jugoslawien noch gewohnt. Mhm. Und der Gedanke war eigentlich so, sich ein bisschen Kohle, sage ich mal, hier in Deutschland zu verdienen, weil die Gehälter hier in Deutschland ein bisschen höher waren als in Jugoslawien damals. Ja. Und um ein Haus zu kaufen, vielleicht ein Auto und dann normal unten in Jugoslawien zu arbeiten, aber der Unterhalt reicht dann. Ne? Das Gehalt, was man hatte, hätte gereicht für den Unterhalt.
Verstehe.
Und er war eigentlich auch kurz davor. Ne? Wir haben unten auch Haus gehabt und alles. Und irgendwann einmal war es halt dann einfach, in den Anfang 90er Jahren ging es dann unten mit den Unruhen in Ex-Jugoslawien, ne, wo sich alle verkracht haben und das dann zum Krieg gekommen ist und dann sind wir mehr oder weniger dann nach Deutschland geflüchtet oder umgezogen, kann man ja sagen, weil mein Vater hatte hier schon alles, Arbeit, Wohnung und sowas. Dann sind wir mit der ganzen Familie, ich, meine 3 Brüder und meine Mutter nach Deutschland gezogen und haben uns gedacht, ja, wir bleiben mal für ein paar Monate, bis sich das alles da unten beruhigt hat.
Ja.
Und aus diesen 3 Monaten sind halt jetzt irgendwie 30 Jahre geworden, irgendwie fast, ja. Also irgendwann einmal ging es dann bei uns los in die Schule und Sportvereine und Freunde hier.
Ja.
Und dann haben wir auch kein Interesse mehr so richtig gehabt, nach Bosnien zu ziehen, weil auch unser Haus abgebrannt wurde im Krieg und sowas. Ne? Ja, und ich denke, dass es trotzdem eine vernünftige Entscheidung war, weil die ganze Familie von mir, alle haben stehen auf beiden Beinen, ne?
Ja.
Mit ihren Familien und ja, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir hier auch leben. Ne?
Also hat wohl die Infrastruktur auch in Deutschland natürlich einen Teil dazu beigetragen, dass man sagt, man ist hier vielleicht sicherer auch und kann hier Fuß fassen im Leben einfach. Und ja, die Situation oder die politische Situation war leider ja so angespannt, dass es sich nicht beruhigt hat nach ein paar Monaten, sondern es ging ja noch ewig weiter, bis die Splittung dann noch am Ende. Und ja, echt tragisch und war bestimmt aber die richtige Entscheidung, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil hier habt ihr, wie gesagt, wie du schon sagst, Fuß gefasst und ihr konntet hier in ein erfolgreiches Leben starten. Und dann bist du, wo war dann der erste Stopp in Deutschland, wo ihr hingefahren?
Kaufbeuren, genau.
Stimmt, das habe ich gelesen. Da hast du dann mit dem Lehrer, das ist witzigerweise ja immer wieder eine Geschichte, die bei der Lisa Marie letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon der Fall war. Da ist auch ein Lehrer, hat sie zum Gewichtheben gebracht. Und eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Und bei dir war das auch so. Und dann bist du in den Verein in Kaufbeuren eingetreten, hast da Gewichtheben gemacht.
Ganz genau.
Und wann ging es dann in Richtung Profisport? So? Das, hat es dann mit der Bundeswehr gemeinsam zu tun gehabt oder ging das so Hand in Hand? Oder?
Ja, also du fängst ja ganz unten an, sage ich mal. Ne? Irgendwie entwickelst du dann Liebe für diese Sportart und bist halt begeistert, trainierst gerne. Mhm. Ne? Und irgendwann einmal hebst du ein bisschen mehr oder wirst besser und sowas und das entwickelt sich ja. Ne? Du gehst auf die Bühne, wirst irgendwie bayerischer Meister, da fährst du auf die deutsche Meisterschaft, da bist du irgendwann mal deutscher Meister. Und irgendwann kommt ein Landestrainer auf dich zu und sagt, ey Junge, das, was du machst, das ist gar nicht so uninteressant, die Leistung. Wenn du das und das schaffst, dann könntest du vielleicht die Möglichkeit bekommen, mal zur Bundeswehr, in die Sportfördergruppe. Dann bist du komplett freigestellt, als guter Trainer, super Möglichkeiten, super Bedingungen. Ja. Und dann guck mal, wie du dich unter solchen Profibedingungen entwickelst. Mhm. Also du kriegst, sage ich mal, so ein Jahr Vertrag bei der Bundeswehr und dann musst du liefern. Genau. Und bei den meisten, das ist sehr, sehr oft so, dass man wirklich in diesem ersten Jahr, sage ich mal, die Chance bekommt und die Leute sich nicht entwickeln. Mhm. Ne? Und dann fallen sie wieder raus und neue kommen nach. Und wenn man so die ersten Jahre überstanden hat, dann läuft es so weiter. Wird es ein bisschen einfacher, sagen wir, weil dann hast du da schon mal ein Niveau erreicht, wo du international vielleicht auch schon was zu sagen hast. Mhm. Und dann kriegt man die Verträge auch länger verlängert, sagen wir mal, bei der Bundeswehr. Ja. Und auch wenn du mal ein schlechtes Jahr hast, das wird dann auch entschuldigt und man sagt dann, okay, es wird dann weitergehen und ein Jahr drauf gibt es dann nochmal eine positive Entwicklung und so weiter. Mhm. Und man hat mir damals, also ich habe Ausbildung noch parallel gemacht und noch fleißig trainiert in Kaufbeuren und da kam der Landestrainer damals und der war auch U16 Bundestrainer, Manfred Nellinger, auf mich zu, hat gesagt, du könntest vielleicht in die Sportfördergruppe, das wäre doch super für dich. Aber so, ja, Mann, ich würde alles dafür geben. Ne? Und dann habe ich auch, ich kam im März zur Bundeswehr und habe dann meine Grundausbildung gemacht, wie alle anderen Soldaten. Und dann durfte ich in die Sportfördergruppe und die anderen wurden dann, einer wurde Panzerfahrer, der andere kam ins Büro und ich durfte in die Sportfördergruppe und durfte den ganzen Tag Gewicht heben. Das war für mich
mega.
Mega. Und ich habe in dem Jahr, habe ich mich, glaube ich, vom Mai, also ich kam aus dem Nix, weil ich durch die Grundausbildung kaum was trainieren konnte, habe dann gleich im Stoßen 20 Kilo mehr, also ich habe gleich 200 Kilo gestoßen als Junior, ne, und 165 gerissen, also meine Chance bekommen und dann habe ich gleich natürlich weiter verlängert bekommen, weil das schon ein ganz gutes Ergebnis war. Ja. Und so ging das Jahr für Jahr, ne, und war dann 18 Jahre und 7 Monate bei der Bundeswehr, habe quasi mein Lebensunterhalt mit Gewicht eben finanziert, sage ich mal. Ja. Und also, genau, und das, was mir halt allermeistens Spaß gemacht hat, konnte ich nicht.
Hobby zum Beruf gemacht.
Genau, Hobby zum Beruf gemacht.
Ich finde es auch immer interessant, bei uns ist es, oder in Deutschland ist es ja so, im Gegensatz zu anderen Ländern, wenn du da profimäßig was machen willst und jetzt, sagen wir mal, nicht gerade ein Fußballer bist, wo super Kohle verdient wird, dann hast du eigentlich nur die Chance, über die Bundeswehr das Ganze zu machen, dass die Bundeswehr quasi dich damit finanziert auch. Und sonst sind unsere Chancen echt mies, vor allem in Randsportarten, was eigentlich ja keine sein sollten. Also ein Leichtathlet, finde ich zum Beispiel, der bei Olympia oder bei den Weltmeisterschaften an den Start geht, hat ja teilweise auch noch einen Beruf oder ist auch in der Bundeswehr irgendwo drin. Genau. Es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, es ist Wahnsinn, vor allem, ich meine, die Leute, die irgendwie bei Olympia dann Medaille holen, ja, die können sie vielleicht auch ohne, sage ich mal, Bundeswehr oder Polizeistelle oder je nachdem, irgendwie
über Wasser halten,
genau. Aber der Weg bis dahin, genau, weil wenn du Olympiasieger bist, ich meine, dann ist es nicht so schwer, an Sponsoren ranzukommen, da will ja auch jeder was von dir und da gibt es auch vielleicht auch mal Prämien und Zuschüsse, Sporthilfe und Landessporthilfe und dies und das und jenes, aber dahin zu kommen, ist es eben ganz schwer. Und das ist das, was in Deutschland, finde ich, sehr, sehr gut gemacht ist, über die Bundeswehr, Polizei, teilweise auch Feuerwehr, die das anbietet. dass man die Leute daran zu führen, beziehungsweise den Leuten die Chance zu geben, ja, dahin zu kommen. Und da bin ich, ich muss ehrlich sagen, da bin ich der Bundeswehr auch sehr, sehr dankbar.
Ja.
Ja. Und auch jetzt die Geschichte, was ich jetzt mache, Weiterbildung, sage ich mal, als Diplomtrainer in Köln jetzt, das übernimmt auch die Bundeswehr.
Toll. Ja.
Also Nachhaltigkeit, auch wenn ich aus der Bundeswehr ausscheide, kriege ich 5 Jahre lang Übergangsgebührnisse, wo ich mich weiterentwickeln kann, um Fuß zu fassen im normalen Leben, weil ich ja als Sportler irgendwie sehr, sehr lange weg vom Fenster
war. Absolut, ne?
Und dann bin ich 40, habe Familie, ne, mit
absolut,
Kindern und
ja,
mit Einstiegsgehalt irgendwo anzufangen, mit 40 Jahren, sage ich mal, oder Ende 30, ist nicht so ganz einfach.
Absolut, ne? Also da muss man sagen, da ist glücklicherweise dann so, dass wenigstens noch ein bisschen auf die Langfristigkeit noch Acht gegeben wird und dass auch die Leute nicht nur fallen gelassen werden.
Richtig.
Denn da gibt es auch wieder andere Länder, die vielleicht am Anfang sehr gut supporten, oder ich denke da gerade an Amerika, wenn du da manchmal rausfällst, ist nämlich Cut und dann ist Ende.
Genau.
Also nicht nur in den Sportarten, die sehr gut bezahlt sind, sondern eben auch in den Randsportarten mit Leichtathletik und allem und mit olympischen Sportarten. Auch ist das gerade so ein großes Thema.
Ja.
Apropos Olympia. 2008 war, glaube ich, waren deine ersten Olympischen Spiele, richtig? Und da warst du, wie alt ungefähr?
Ja 27.
Das heißt, du bist eigentlich, du warst eigentlich noch ziemlich jung sogar, ne, für so einen Olympioniken. Also im Gewichtheben ist man ja, glaube ich, nach hinten raus.
Ja, umso schwerer man ist, also um höhere Gewichtsklasse, desto später kommt man, weil man sich die Muskelmasse antrainieren muss. Die leichteren Gewichtsklassen können auch mal mit 22, 23 mal zur Olympia fahren oder ihr Höhepunkt erreicht haben.
Ja, ja.
27, ja, okay, normales Alter, sag ich mal, für Superschweren, so um das erste Mal bei Olympia dabei zu sein. So.
Ja. Wie waren so die ersten Eindrücke vom ersten Mal Olympia?
Ja, das war schon gigantisch, muss ich sagen. Also allein schon sich zu qualifizieren für Olympia das erste Mal, das ist ja als Sportler in so einer Sportart ist Olympia halt alles irgendwie. Ne? Du willst dahin, um das Ganze zu sehen, und es wird halt so viel über Olympia auch gesprochen, geredet, du willst es mal sehen, und vielleicht ist es aus diesem Grund auch so interessant, weil du mit keiner Kohle der Welt, egal wie reich du bist, kommst du in dieses olympische Dorf rein.
Ja.
Außer du kriegst die Einladung von den Sportlern selber, dann darfst du da rein.
Kommt niemand rein,
Genau, da kommt niemand rein, weil die Sportler auch so unter sich sind, und da sind ja alle in diesem olympischen Dorf, rennen halt die ganzen Stars auch rum, und die sind halt alles so normale Menschen. Ne? Du isst mit denen, du unterhältst dich mit denen, und das war für mich schon, war schon was ganz Besonderes. Nur musste man halt immer dann aufpassen, dass man sich selber nicht vergisst irgendwie, weil man ist auch dort, wenn man jetzt nicht so ein Star ist, und ich wusste ja auch, als ich nach Peking gefahren bin, ich wäre nicht kein Olympiasieger.
Ja.
Für mich war eine Top-10-Platzierung, war mein Olympiasieg da, ne, um dabei zu sein. Und dass man sich selber nicht vergisst, dass dein eigener Wettkampf nicht so irgendwie untergeht, sondern dass du fokussiert immer noch bleibst.
Mhm.
Das ist so bei den ersten Olympischen Spielen, was ich jedem empfehlen würde, trotzdem zu wissen, ich bin auch gut, sonst wäre ich nicht hier.
Ja, genau.
Seinen Wettkampf nicht zu vergessen.
Richtig,
Sonst natürlich einzigartiges Erlebnis, ne? Olympische Spiele, vor allem in Peking, das war natürlich top.
Tolles Land,
top.
Ne?
Ja.
Warst du nervös dann da?
Ja, also ich war vor jedem Wettkampf, ich denke mal, die meisten Sportler sind vor jedem Wettkampf nervös. Ich glaube, dass es anders gar nicht geht. Ich meine, Nervosität habe ich dann immer damit verbunden mit, ja, okay, Körper ist aufgeregt, da muss was Besonderes auch leisten. Das ist was, meine ganze Welt schaut zu. Ne? Und wenn du so ein Gefühl hättest, so scheißegal Gefühl, sage ich mal, dann funktioniert es halt auch nicht.
Ja, klar, ne? Positives Lampenfieber.
Ne? Genau, positives Lampenfieber. Und so war das auch bei mir, auch wenn ich Bundesliga-Wettkämpfe bestritten habe. Ne? Da war auch eine, sage ich mal, Nervosität da am Abend vorher, ne? Wo ich gesagt habe, okay, morgen Bundesliga-Wettkampf, ein bisschen schlechter eingeschlafen und so weiter. Mhm. Ne? Olympia natürlich bei den ersten Olympischen Spielen natürlich mehr aufgeregt als dann bei den dritten, logischerweise. Aber Nervosität war immer da.
Ich finde auch gerade beim Gewichtheben ist natürlich so eine Sache, es ist du gegen die Langhantelstange mit den Gewichten drauf. Alle Leute gucken dich an. Es ist ja wirklich, die Luft ist ja zum Zerschneiden, ruhig meistens. Mhm. Und da musst du abliefern. Und das ist natürlich keine Kontaktsportart, wo du mal ein bisschen in dich reinballerst, sondern da sind alle Augen auf dich gerichtet.
Ja, und damit muss man halt auch erstmal klarkommen.
Ja.
Und vor allem ganz schwierig ist es, ich meine, wenn es gut läuft, wenn man gut vorbereitet ist vorher und man spürt das schon im Aufwärmraum und macht den ersten Versuch oben auf der Bühne und dann merkst du, okay, heute läuft's, dann ist es okay. Aber das Problem ist, wenn es mal nicht läuft. Und du kannst ja nicht mal tiefer runtergehen.
Ja,
das ist dann hart, damit umzugehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da hoch, es ist echt wahnsinnig schwer, wie gehst du damit um? Ne? Trotzdem noch fokussiert und stark zu bleiben und sich das positiv vielleicht auch positiv reden. Mhm. Sagen, okay, schwach, aber, am Ende hilft es. Ne? Und das gehört echt ganz viel Mut dazu, weil jeder Fehler, du bist halt alleine oben, ne? Und du kannst nicht sagen, okay, jetzt ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, weil der Ball vielleicht irgendwie vorne im Sturm ist, kann ich nicht, sondern du musst halt liefern.
Bei 11 Leuten kannst du dich verstecken, theoretisch genau, ne,
auch du mal. Du kannst auch mal, mit, wenn du mal nicht so optimalen, optimalen Tag erwischt hast, trotzdem ein Spiel gewinnen. Richtig. Im Gewicht kannst du keinen Versuch gewinnen, wenn du keinen schlechten Tag erwischt.
You against the bar.
Ganz genau, du musst wirklich krass.
Wird man da ein Profi in Sachen so Mindset, dass man auch irgendwann sagt, hey, heute ist so ein Tag, super, heute ist ein anderer Tag, ich hake ab. Ich glaube schon, dass das auch psychisch natürlich belastend sein kann, weil du ja auch, also du erwartest ja von dir auch was und willst auch danach wieder ins Training einsteigen. Und ich glaube auch, dass du bestimmt schon Tage hattest, wo du danach im Wettkampf gesagt hast, ey, was war das für ein Scheiß am Samstag? Ja. Aber du musst ja dann trotzdem weitermachen, weil wenn die Trainingswoche danach leidet, hast du ja in der nächsten Woche wieder das Problem.
Genau, genau. Also, ja, man versucht halt immer nach dem, also wir setzen uns, sage ich mal, ein, zwei, höchstens drei Ziele im Jahr, wo wir performen wollen oder wo wir unsere Bestleistung... Also
Peak.
Genau, Peak. Und alles andere ist halt dem untergeordnet, sage ich mal. Und wenn da mal so ein Bundesliga-Wettkampf oder deutsche Meisterschaft oder je nachdem so ein Turnier nicht so optimal läuft, wir bereiten auch nicht alle Wettkämpfe vor. Manche heben wir voll aus dem Training raus und dann sagst du, ja, okay, am Samstag Wettkampf gehabt, Bundesliga, nicht funktioniert, nicht, aber ich habe das auch nicht vorbereitet. Weiter richtig, geht's. Ja. So, wenn du überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Es ist halt immer ärgerlich, wenn da solche Wettkämpfe wie Weltmeisterschaft, wo du dich das ganze Jahr vorbereitest und eigentlich laufen sollten,
und dann läuft das nicht.
Dann läuft das nicht. Dann wird analysiert und dann versucht man das nächste Mal anders zu machen, besser zu machen. Ne? Und dann klappt das mal und beim nächsten Mal klappt es wieder nicht. Also es ist keine Garantie da. Das ist vielleicht ist es auch dann deswegen so interessant. Du fährst da hin und du weißt nicht, was du machst. Mhm. Das ist ja, du kannst vielleicht Medaille holen, du kannst auch Platz 20 werden.
Ja, klar. Hat man dann auch irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen, also war es irgendwann mal für dich mal so, dass du gesagt hast, der Druck, der jetzt quasi, man denkt ja dann gezwungenermaßen irgendwann, oh, die Bundeswehr erwartet ja auch was von mir. Ne? Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen und könnte das auch ein Konflikt werden, dass man sagt, jetzt muss ich das liefern, ich kann aber nicht, aus welchem Grund auch immer. Das ist auch eine mentale Sache, ne? Das ist schon eine Belastung.
Ja, manche können super damit umgehen, manche gehen halt unter dadurch, ne? Je nachdem, wie man sich das, was man selber vielleicht auch ein Typ ist. Ne? Manche brauchen diese Anspannung, wenn man denn die Pistole vor die Brust hält, die dann wirklich Bestleistung machen und manche gehen dann so kaputt.
Ja.
Und jeder muss so, sag mal, für sich rausfinden, wie tick ich, ne? Und wie motiviere ich mich oder wie setze ich diesen Druck, den ich jetzt habe, wie setze ich den positiv um, sage ich mal, ne? Dass ich sage, okay, der Verband will oder die Bundeswehr will, dass ich die und die Leistung mache, aber ich will es ja auch.
Ja,
das wäre doch geil, das zu machen und nicht zu sagen, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Das wäre schon der falsche Ansatz.
Ja.
Genau. Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe des Trainers, vielleicht diesen Athleten auch so zu steuern oder das rüberzubringen, dass er das positiv aufnimmt und nicht negativ, was es angeht.
Ich glaube auch, dass gerade also Gewichtheben an sich natürlich eine sehr mentale Sportart ist, aber ich glaube auch, dass die den Charakter schon schärft auch und stärkt, weil das sind natürlich nicht nur die äußeren Faktoren jetzt in diesem Fall, aber auch gerade dieses, ich muss auf die Bühne und dann dort und es ist, also Gewichtheben finde ich eins der tollsten Sportarten auch jetzt, auch gerade für Kinder, denn ich finde tolle, also die Leute, die aus dem Gewichtheben oder aus dem Handball, das sind so Sportarten, das sind irgendwie coole Kids. Ich weiß auch nicht wie, also das ist einfach, man merkt das einfach.
Ja.
Man merkt da einen Unterschied, auch gerade jetzt zu also ohne das bewertend jetzt sagen zu wollen, aber zu den Fußballern, die ticken anders, finde ich, als solche Sportarten. Das ist, wie gesagt, ist nicht bewertend, aber man merkt jetzt gerade, ich habe ja auch täglich Kontakt mit Kindern, man merkt einfach den Unterschied.
Ja,
und nochmal kurz bei Olympia zu bleiben, 2008 und dann warst du 2012 nochmal bei Olympia dabei. Warst du beim zweiten Mal dann irgendwie schon ein bisschen relaxter vielleicht, weil du das alles schon kanntest?
Ich habe beim zweiten, also beim ersten Mal war das so toll, dass ich mich qualifiziert habe, Olympia dabei war und habe sogar mein Ziel geschafft, was ich mir gesetzt habe, unter die ersten 10, war Achter sogar, ne, war aber in der B-Gruppe. Ne?
Mhm.
Also das wird nicht gezeigt im Fernsehen.
Sagen,
genau. Und beim zweiten Mal war das dann so, dass ich in die A-Gruppe wollte, unbedingt, weil ich habe gesagt, das sind die letzten Olympischen Spiele. Aber ich musste eine gewisse Last melden, um dabei zu sein. Wir haben dann damals so hoch gemeldet, ich habe mit unserem Trainer damals gesprochen, ich habe gesagt, ich will da in die A-Gruppe, das wäre riesig für mich. Und dann hat er ich war überrascht, als der die Zahl, die, also wir haben beide Zahlen aufgeschrieben und er hat höher aufgeschrieben als ich. Meistens ist es so, dass der Athlet natürlich mehr will als der Trainer, immer vorsichtig, und der hat mehr aufgeschrieben als ich. Ja. Hab ich gesagt, super, er will das wirklich, dass ich, will mir den Gefallen tun. Und ich habe sehr hoch eingestiegen, ne? Ich habe mir gedacht, ich habe mir Ziel gesetzt, wenn ich zwei Versuche hinkriege, also einen im Reisen, einen im Stoßen, da war das schon ein guter Wettkampf.
So. Und weil es halt die Lasten so hoch waren.
Genau,
so,
genau. Versuch für Versuch, da habe ich drei gültige gerissen im Reisen, neue Beste, Stoßen zwei. Geil. Bin dann mit Platz 8 wieder raus, habe mich aber um 13 Kilo gesteigert von Peking. Also da sieht man schon in diesen vier Jahren, was ich da an der Dichte getan habe.
Obwohl du in derselben Gewichtsklasse geblieben bist.
Selbe Gewichtsklasse, 13 Kilo mehr gehoben. Ne? Genau, und da war ich aber mit neuer Bestleistung natürlich glücklich nach Hause gefahren, war ja alles optimal.
Wenn man jetzt von beiden Olympia-Wettkämpfen vergleicht, also da waren ja, vorne sind immer irgendwelche Georgier oder Russen oder wie auch immer, hat sich da gerade in dieser Zeit, hat sich da was verändert im Gegensatz zu jetzt? Also ich spreche das ganz inexplizit, das Thema Doping an, aber oder was sagst du, das war schon immer so?
Dass gedopt wurde in der Sportart. Ja, ich meine, das sind so Sachen, das, was jetzt rausgekommen ist, auch jetzt, was bei ARD war, mit Geheimsache, Doping, mit Übergewichtheben, ich meine, das ist ja nichts Neues für uns, für die Gewichtheber, das ist halt für die Normalo, sage ich mal, da draußen was Neues, sagen, ach Gott, aber ein Gewichtheber, egal ob ich das jetzt bin oder ein Kollege von mir, der vor 20 Jahren gehoben hat oder vor 10 Jahren, für ihn ist es nichts Neues. Wir haben das immer wieder gesagt und Leute daran erinnert. Plus hat man uns das halt nicht so irgendwie abgenommen. Ne? Haben gesagt, ja gut, klar, alle anderen Stoffen, aber du könntest halt auch ein bisschen mehr machen und so weiter. Ne? Und dann hat man sich, da haben wir auch 2016 bei Olympia, ne? Da gab es ja durch die nachträgliche Dopingkontrollen, wo viele aufgefallen sind, und dann wurde die Nation Russland wurde ja dann ganz, suspendiert, genau, und so weiter. Und dann haben sie gesagt, die haben doch mal was gesagt damals, die deutschen Gewichtheber, ne, dass da was, ach, geh, hak mal nach.
Ja.
Und dann ging wirklich bei Olympia dann
ging das los,
alle Medien und sowas auf uns gerichtet. Ich kann mich erinnern, als wir hier in Frankfurt gelandet sind, da war ja nochmal deutsche Presse, aus dem Flieger raus, und dann zwei gefragtesten waren zwei Gewichtheber. Wir waren am längsten da bei den Medien, ARD, ZDF und alles.
Ja,
ne? Am längsten immer nachgehakt, wie war es jetzt mit Doping. Natürlich hat das genervt, und das war vielleicht auch nicht so schön, sich das anzuhören, auch hier als Zuschauer, sagen wir mal, in Deutschland und sowas, weil sich vieles um Doping gedreht hat. Aber wir haben damit was bewirkt. Manche Leute haben gesagt, okay, was ist denn da, wir hacken da mal nach.
Ja.
Und das, was jetzt gerade passiert ist, jetzt, dass ARD das macht über eine Sportart, über Gewichtheben, ich meine, gibt auch andere Sportarten, über die man was bringen kann. Ja. Und wir sind halt schon sehr dankbar, dass es auch passiert ist, und es gibt auch schon die ersten Reaktionen seitens der IWF, also internationalen Gewichtheber.
Stimmt, habe ich schon ein Statement gelesen.
Ganz genau. Ja, also wo der Präsident vielleicht jetzt erstmal suspendiert ist, erstmal für 3 Monate, aber er sich nicht wählen lassen will.
Hauptsache, das hart um den Bewegungen.
Genau, es tut sich wenigstens was. Genau. Ja. Und für uns ist es ja nichts Neues. Ja. Und dass vielleicht auch nach der Aktion jetzt immer noch welche Länder vielleicht auch damit arbeiten werden, nicht sauber, sage ich mal, kann ja sein.
Ja.
Ja, es wird auch so sein.
Aber es wird genau hingeschaut.
Genau, es wird nicht jeder machen können, was er will.
Ja. Ne? Also für mich ist das schon verrückt, dass jemand, der ganz natürlich trainiert, dass ihr überhaupt so nah dran seid, ist für mich schon Wahnsinn. Ja. Denn wenn man sich ein bisschen die Prozesse von Doping oder wie Doping funktioniert, es geht ja viel um das Thema Regeneration und wie oft kannst du trainieren und wann wieder belasten und so. Und wenn du überlegst, dass jemand natürlich sich so gut regeneriert, wie er uns immer, dass er jeden Tag seine Topleistung abrufen kann kein normaler Mensch. Dass ihr überhaupt in der Region gewesen seid, das ist für mich Wahnsinn. Ja. Also, ich glaube, wir können sehr froh sein, dass jetzt langsam das Rad, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen in Bewegung gekommen ist und vielleicht das ganze Zeug ein bisschen cleaner wird. Kann man natürlich auch verstehen, dass viele Leute dann sagen, wir wollen natürlich Höchstleistungen haben und mehr Lasten ist immer besser und toll und wie auch immer. Aber wie ich den aktuellen Trend wieder zurück ein bisschen zu den natürlichen und zum reinen Sport mir betrachte, dann wäre das schon ein wichtiger Schritt, denke ich schon, ja.
Ja. Was man vielleicht nur sagen sollte, ist einfach, dass nicht alles in einen Topf geworfen wird, weil hier in Deutschland wird sauber gearbeitet, ne? Weil man sieht, die Sportart Gewichtheben und verbindet das dann mit Doping.
Ja, stimmt.
In Deutschland, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen positiven Fall hatten hier. Das war vielleicht ein Masterheber, der sich vielleicht irgendwas reingepfiffen hat, wo er nicht mal wusste, was das ist, der überhaupt keine Rolle spielt oder so. Ja. Ne, aber wirklich in Nationalmannschaft oder sowas oder Jugend oder irgendwie so irgendwas, in Deutschland wird komplett sauber gearbeitet und hier ist so ein hartes Kontrollsystem in Deutschland, dass man einfach auch die Möglichkeit nicht hat, ja, sowas zu machen. Also ja, das ist vielleicht auch mal wirklich wichtig, mal auch für Eltern, wenn sie ihre Kinder vielleicht zum Gewichtheben bringen oder oder bevor die abgeschreckt sind von dieser Sportart und sagen, ja, ich bringe mein Kind nicht zum Athletiktraining bzw. zum Gewichtheben, weil da wird mit Doping, also hier auf gar keinen Fall in Deutschland.
Ja. Also ich glaube, das war auch, sollte auch klar sein, dass sind die Deutschen hier schon sehr auch korrekt und auch richtigerweise so, ja, und finde ich gut. Ist auch ein ganz guter Punkt eigentlich, weil ich nämlich noch fragen wollte, Gewichtheben im Jahr 2020, da hat sich bestimmt irgendwie ein bisschen was geändert. Wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten, dass Kids jetzt ein bisschen mehr rekrutiert werden. Durch CrossFit ist natürlich Gewichtheben auch wieder ein bisschen populärer geworden. Findest du jetzt, wenn man jetzt die letzten 15, 20 Jahre, hat sich das schon ein bisschen geändert? Auch die Popularität wahrscheinlich von dem Ganzen?
Schon. Und auch dank CrossFit, muss man ehrlich sagen. Ja, bei uns. Und auch weil vielleicht durch die CrossFit-Geschichte auch viele Leute mal Gewichtheben ausprobiert haben und gesehen haben, dass es gar nicht so einfach ist. Wie wenn ein Gewichtheber auf die Bühne geht und reißt das Ding so hoch und umso besser technischer drauf ist, desto einfacher sieht es noch aus und guckt man sich dann, ah ja, der hebt das halt hoch, der hat ja auch Muskeln oder ist schwer, wird wohl gehen, bis die Leute das mal über diese CrossFit-Boxen mal ausprobiert haben oder es wird auch vielen Fitnessstudios werden, stehen inzwischen schon mal Langhantel da, ne? Functional Training und so weiter und da hat sich schon was getan und es gibt viele Leute, die mit Gewichtheben angefangen haben, also das sind meistens so Quereinsteiger, sind schon im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Was halt für uns super wäre, wenn dann die Kinder der Crossfitter mit Gewichtheben anfangen. Genau, was ja in der USA schon der Fall ist und wo die jetzt Kinder haben, die Kinder der Crossfitter, sage ich mal, irgendwie in der Crossfit-Box angefangen haben, ein bisschen zu heben und jetzt auf die Olympischen Spiele fahren für USA. Ne? Das ist natürlich für uns auch cool. Zukunft. Und da ja die Sportart auch ein bisschen später hier bei uns losgelegt hat, sagen wir so richtig, also in den USA, werden wir meiner Meinung nach davon profitieren auch, ja, cool, durch solche Geschichten. Und ich freue mich schon riesig drauf. Nur müssen die Boxen auch, Crossfit-Boxen und die Trainer auch unterstützt werden in der Geschichte. Ja, bevor der Zug abgefahren ist, sage ich mal, bei den Athleten, bevor die dann mit 17, 18 kommen und sagen, ey, das wäre vielleicht noch was. Und dann sagst du, ach Mensch, wenn wir da 3 Jahre vorher angesetzt hätten, dann hätten wir ihn vielleicht in die Richtung gebracht, jetzt Richtung Nationalmannschaft oder was auch immer. Ne? Mhm. Aber jetzt ist das halt zu spät. Und das ist auch so meine Aufgabe, wo ich halt auch ein bisschen die Crossfit-Boxen, zumindest mal erstmal hier in der Umgebung, auch mal Auge offen halten werde, falls ein Talent dabei sein sollte, dass mit Trainer mich informiert von dort, dass ich mir mal Training angucke oder vielleicht auch mal zur Seite stehe und einen Rat gebe oder vielleicht einen Trainingsplan in die Hand drücke und so weiter.
Ja. Also denkst du auch, dass so mit 13, 14, 15 kann man schon noch einsteigen auch? Ja. Das ist auch ein gutes Alter. Ja. Also vielleicht auch für Leute, die das hören und sagen, ich weiß nicht genau, mein Kind so und so hat das und das ausprobiert. Also man kann eigentlich immer einsteigen, auch später noch, aber Kindesalter gerade so in diesem Bereich ist super.
Man kann mit Kindern schon Athletiktraining so mit 8 Jahren machen. Also es ist nie zu früh. Es hängt nur davon ab, was mache ich mit denen.
Richtig,
wenn ihr ein 8-jähriges Kind mit 100 Kilo vollpackt, ich meine, das würde ja gar nicht funktionieren. Aber das ist natürlich falsch. Aber koordinative Sachen, Beweglichkeitsübungen, Abläufe, technische Abläufe mit einer Langhantel. Es gibt Kinderstangen, die 1 Kilo wiegen. Also man muss ja nicht 20 Kilo Stangen nehmen, 1 Kilo Stange. Und wenn man sich überlegt, dass ein Kind Schulranzen trägt. Ich weiß gar nicht, was so ein Schulranzen.
Die sind teilweise richtig schwer.
Ja, meine Kinder gehen noch nicht in die Schule, deswegen weiß ich nicht. Aber
die sind schwer.
Ja, Gewichtheben ist schwer, sagen wir mal, Athletiktraining, aber die Kinder schleppen Schulranzen. Also ich meine, wenn man das richtig macht, dann ist ein Training, Athletiktraining, Langhanteltraining immer richtig.
Genau, weil man lernt seinen Körper zu bewegen, mit seinem Körper zu arbeiten und ist sehr schön einfach zu sehen, dass Kinder oder Jugendliche, die aufwachsen, da ein Körpergefühl haben.
Richtig.
Wird ja in vielen Sportarten, bevor wir jetzt abdriften, aber in vielen Sportarten vernachlässigt, leider. Kommt jetzt zu langsam. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss noch eine wichtige Sache fragen. Du hast ja auch die Ehre gehabt, mit dem Matthias Steiner mal zusammen was zu heben. Ich kann mich an das eine Bild erinnern, glaube ich, hängt doch in Leimen, wo ihr zusammen an der Langhantelstange seid.
Synchron.
Ja, genau. Wie viel ist da drauf?
333 Kilo.
Kilo. Habt ihr das umgesetzt, ne?
Umgesetzt und gestoßen.
Ach, ja, genau. Zeit, okay.
Guinness Buch der Rekorde.
Mhm. Also mit dem hast du auch dann trainiert längere Zeit?
Wir haben zusammen trainiert. Ja, seit 2000, Matthias kam 2005 nach Deutschland und wurde dann 2008, hat er den ersten deutschen Pass gekriegt, weil er Österreicher war. Ah. Das hat ewig gedauert, weil hat keiner verstanden, warum. Der hätte schon vorher Medaillen holen können. Wow. So stark war er ja, für Deutschland. Nur hat sich das ewig gezogen. Irgendwie. Mhm. Und ja, wir haben täglich zusammen trainiert. Wir haben im Trainingslager viel Zeit verbracht zusammen. Wir hatten denselben Trainer.
Und ich sehe schon, so wie du grinst, das ist, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja immer so eine Zeit, glaube ich, bei einem Athleten, die so prägsam ist einfach. Ja. Wo man sagt, da habe ich mega... Also da ging einfach alles, da habe ich geballert, da war einfach eine schöne Zeit und das war bestimmt auch in der Zeit.
Das hat mich auf jeden Fall auch nach vorne gebracht. Also ich bin mir sicher, wenn Matthias nicht da gewesen wäre, hätte ich nicht so viel gehoben, weil ich mich natürlich, also er war durch seinen Olympiasieg der stärkste Mann der Welt und ich wollte auch weiterkommen.
Ja, gepusht.
Ich wurde gepusht im Training und habe vielleicht auch mal geschaut, wenn er vielleicht mal nicht optimalen Tag hat, dass ich mal in einer Übung vielleicht mal mehr schaffe oder so. Ja, das ist normal. Ich meine, das soll ja auch so sein. Ne? Ja. So wächst man. Ich meine, der ist ja vielleicht auch durch mich auch ein bisschen gewachsen.
Ja, ja, ihr habt
gegenseitig genau, auch weitergekommen. Oh, der kommt ein bisschen näher dran und muss ich noch mal ein bisschen... muss ich nochmal Zahn zulegen und das war natürlich schon für unseren ganzen Verband schon eine richtig schöne Sache, als der Olympiasieger geworden ist. Das war wirklich die Zeit genossen danach. Ja. Und danach, ein halbes Jahr später, nochmal bei Europameisterschaft. Wir haben die Europameisterschaft gar nicht so in Fokus genommen gehabt, weil sich das eben alles dann nach 2000 Olympiasieg und alles super und der Jürgen Spieß und ich auf die Europameisterschaft hingefahren nach Bukarest, halbes Jahr später und nochmal Europameister er geworden und ich Vize-Europameister. Das war natürlich richtig schöne Zeit damals, genau. Mhm. Also wir haben uns quasi im Schatten von Matthias Steiner nochmal auch entwickelt und nochmal haben für Erfolge gesorgt. Ja. Das war schon schön, ja. Das war eine sehr schöne Zeit.
Also auch gerade jetzt vielleicht alle, die zusehen und nicht genau wissen, was wir meinen, gebt einfach mal bei YouTube ein, Matthias Steiner. Und also sehr schöne Videos, auch die Geschichte dahinter, einfach nur, also da muss ich mich immer noch zusammenreißen, dass ich nicht jedes Mal heule,
wenn ich mir die Videos wieder anschaue. Schon sehr emotional.
Ja, also
und dann kamen wir auf die Idee, da war bald der Sports in Wiesbaden und da können sie die Sportarten können sie da präsentieren. Mhm. Ne? Und dann kamen wir mit unserem Sportdirektor und Bundestrainer damals auf die Idee, oh, es wäre doch mal was in so Synchron heben, da aufzutreten und da Weltrekord vielleicht zu machen, wenn es geht. Ne? Und dann haben wir da ein, zwei Mal im Training probiert. Wir waren zu faul, das zu üben, weil wir immer nach dem Training kaputt waren vom eigentlichen Training und der Bundestrainer, habt ihr heute mal was gemacht? Mal probieren, ich will mich nicht blamieren, ich habe dort schon zugesagt, dass ihr dort heben werdet. Ne? Ah ja, wir machen es morgen. Und dann war das so, dass wir im Training 300 geschafft haben. Wir haben es wirklich nicht so oft gemacht und wir wussten nicht, ob wir es dort backen oder nicht. Ja. Und das hat so eine Welle geschlagen. Das war so interessant für die. Also wir sind da hingefahren, das war gleich am nächsten Tag in der Frankfurter Allgemeine ganz vorne gedruckt, Weltrekord gehoben, Matthias und ich. Das war schon wirklich
schön. Ich glaube, ich muss das Bild einpflegen. Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, ob ich es als festes Bild für diesen Podcast mache, aber das ist so geil, das Bild einfach ihr zwei an der Stange und 300 Kilo. Also, Wahnsinn.
Ja, das hat bei uns auch von der Körpergröße halt gepasst.
Wir sind
beide gleich groß, ne?
Ja.
Genau, das hat schon gepasst. Ja.
Almir, also erstmal schon mal danke für den tollen Podcast. Ich könnte dich noch 1000 Sachen fragen, aber wir wollen es ja immer so auch im zeitlichen Rahmen so ein bisschen behalten. Mhm. Eine Sache, die noch wichtig ist, vielleicht gerade noch anzusprechen ist, wir befinden uns gerade in deiner CrossFit-Box und auch Gewichtheberzentrum, muss man fast schon sagen, in Mannheim. Und zwar im 100% Fitness Mannheim-Kiffertal.
Mhm.
Und wenn jemand Lust hat, auch mal hier reinzuschnuppern, aus der Umgebung kommt, ganz tolle Box, super Atmosphäre, wenn man hier reinkommt, so wie man aus einer CrossFit-Box kennt, alles coole Leute und offen und ich kann es absolut nur empfehlen. Ihr habt, glaube ich, auch eine Homepage.
Haben wir,
genau, heißt
100% Fitness.
Genau, findet man euch da relativ nett. Oder relativ schnell, so rum. Und nett bist du auch, weil vor allem, wenn ich sehe, als ich hier reingekommen bin, hast du gerade noch jemanden gecoacht und man fühlt sich bestimmt hier, also man fühlt sich wohl beim Reinkommen und bestimmt auch, wenn man hier betreut wird von euch. Also vielen Dank, Almir, für deine Zeit. War eine tolle Folge und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns schon demnächst bei der nächsten Folge. Ciao!
Ciao!